Liebe Freunde des gepflegten Podcasts, hier sind wir wieder, euer Lieblingspodcast, Podcast. Und mir gegenüber im Bett liegt Marilyn Monroe. Ja, sie bewegt sich. Ich habe zuerst in Obduktionsberichten geglaubt, dass du tot wärst, Marilyn, aber du bewegst dich noch, das gefällt mir.
Ja, Marco, es ist auch schön, dich unter den Lebenden zu wissen.
Ja, ich bin auch froh, dass ich überhaupt noch lebendig bin. Du weißt ja, dass ich jetzt die letzten Tage in England war, um meiner Tochter ihren Hausstand zu bringen. Und das war ganz schön abenteuerlich. Möchtest du was darüber hören?
Ich glaube, nicht nur ich. Ich glaube auch, dass unsere Hörer total gespannt sind, was dir, ja, wie soll man das sagen, jetzt in den abtrünnigen europäischen Staaten sozusagen passiert ist und wie du da zurechtgekommen bist. Hat man dich überhaupt reingelassen?
Ja, das war tatsächlich meine große Angst. Ne? Also ich meine, ich habe gedacht, es kommt dann irgendwie so ein Typ vom Zollamt und lässt mich den ganzen Wagen leerräumen, alle Kisten öffnen, alle Obi-Kisten und alle, oder Baumarktkisten und wie sie alle heißen, Eisenkahlkisten und so weiter. Aber nein, es war alles sehr unkompliziert. Ich hatte die Fähre im Vorfeld gebucht und ja, hatte mein Reisepass, so nennt man das. Mein Reisepass dabei und all das war eigentlich sehr unproblematisch. Also ich kam schnell aufs Schiff, auf die Fähre in Calais und konnte dann anderthalb Stunden später die weißen Felsen von Dover erspähen, wie so ein Camel-Spotter, wie Monty Python sagen würde. Das machen sie den ganzen Tag. Ja, ich spähe nach Kamelen. Aber hier gibt es doch gar keine Kamele. Ja, genau, weil ich ja auch den ganzen Tag danach spähe. Dann wäre mein Job ja falsch, wenn hier Kamele rumlaufen würden. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls kam ich dann wunderbar in Dover an und mit dem Linksverkehr, das ist auch kein großes Problem, finde ich. Nachher bei den ganzen doofen Kreisverkehren, wenn man dann über die Autobahnen fährt, da muss man immer aufpassen, finde ich. Man ist es ja gewohnt, wenn man auf deutschen Autobahnen fährt, dass man eigentlich immer auf der rechten Spur fahren kann, theoretisch, es sei denn, man fährt ab oder so. Ne? Aber in England musst du eben aufpassen, dass du kannst nicht auf einer Spur bleiben. Manchmal teilen die sich dann so in 5 oder 6 Spuren. Und dann musst du gucken, auf welcher Spur du bleiben kannst, damit du tatsächlich auf der, ich sag mal, M25 bleiben kannst und so weiter. Das hat mich dann doch etwas verwirrt. Ja, am selben Tag habe ich dann meine Tochter besucht, die dann mit ihrem Freund und der Familie da zusammenlebt in einem Vorort von London oder einem Stadtteil von London. Loughton heißt der. War ganz interessant. Also vor allen Dingen, weil ich auch dachte, ob mein Englisch wohl ausreicht, um mich vernünftig zu unterhalten. Aber es klappt eigentlich immer ganz gut. Auch das mit der Ironie, das klappt eigentlich auch ganz gut. Also es gibt ja viele Leute, die behaupten, naja, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer fremden Sprache auch mal absurd oder ironisch sein möchte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Engländer grundsätzlich mehr Sense of Humor haben, also ein bisschen sensibler sind für ironische Wendungen. Jedenfalls.
Ja, es ist ein englischer Volkssport auf jeden Fall. Und ich weiß noch, wie hier britische Freunde überrascht waren, dass ich durchaus auch, ich sag mal, eine Art schwarzen Humor besitze. Und das haben sie irgendwie Deutschen so nicht zugetraut. Und ich glaube aber, dass sich in der Richtung auch, also spätestens seit der Harald-Schmidt-Show auch sehr viel getan hat und der Samstag macht und so. Also ich glaube, dass das komisch sein oder ich sag mal komische Wendungen in Situationen zu erkennen und zu betonen, sich mittlerweile auch in Deutschland ein wenig etabliert hat. Ich denke immer noch nicht so stark wie in England, aber doch merkbar.
Ja, aber Heinrich, Heinrich Heine zum Beispiel, der war ja auch sehr ironisch, aber der hat das aus meiner Sicht auch sehr offensichtlich gemacht und trotzdem hat er immer Probleme gehabt. Und
ich glaube auch, dass es, natürlich gab es auch Ironie in Deutschland, nur nicht so, ich sag mal, ja, wie ich schon sagte, nicht so als Volkssport. Also ich glaube, in England ist es wirklich sehr weit verbreitet, was nicht heißt, dass die immer nur irgendwie lustig sind oder so. Oder also manche Sachen können die auch gar nicht so gut wegstecken, je nachdem, in welche Richtung das so geht. Aber so im Schnitt gehört es doch zum guten Ton, ich sag mal, Situationen, irgendwas Lustiges abzugewinnen. Und was in Deutschland zumindest früher nicht so verbreitet war. Also insgesamt fand ich damals, zwei Dinge fand ich bemerkenswert und interessant. Das war tatsächlich dieser Ansatz zum Humor, also so eine humoristische Wendung immer zu suchen. Die ist aber auch nicht bei jedem Engländer gegeben. Es gibt da auch ganz dröge Gestalten, aber so insgesamt doch verbreitet. Und das andere war, dass sich abküssen, also vor allen Dingen von Frauen. Also dass man von Frauen immer, so wie man es eigentlich so vorurteilsmäßig aus Frankreich erwartet. Aber das haben die Briten oder zumindest die Britinnen auf jeden Fall auch gemacht.
Also mich hat keiner abgeküsst übrigens, keiner.
Das fand ich als Kind, fand ich das sehr gewöhnungsbedürftig. Ja gut, die kannten dich ja jetzt auch noch nicht, glaube ich, oder?
Ja gut, okay, die Mutter vom Freund meiner Tochter, die hat mich auch umarmt, aber...
Ja, und die Männer machen das auch nicht, das ist eher so ein Ding der Frauen, also dass die einen dann da irgendwie rechts und links einen auf die Wange draufsetzen bei einer Begrüßung. Ja, also das fand ich als Kind sehr, also das, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo noch, ich sag mal, eine gewisse Zurückhaltung doch noch irgendwie üblicher war, dass sich dieses gegenseitig Butzi-Butzi geben, das hat sich ja auch hier in Deutschland erst später irgendwie so, zwar auch eher bei den Frauen dann, aber auch doch eher durchgesetzt, also danach.
Ja, wem sagst du das? Ich meine, ich bin der Mensch, der alle siezt. Ich habe ja damals schon bei den Pfadfindern, dann wollten ja die Pfadfinderleiter, dass ich die duze. Und dann habe ich gesagt, nö, ich sieze sie. Sie sind ein erwachsener Mann. Das fanden die gar nicht so lustig, weil man war ja man musste sich ja verbrüdern, man musste ja eine tolle Truppe sein. Da gehört, dass es alle gleich sind, dass es keine Hierarchien gibt. Was ich irgendwie komisch finde beim Militär, weil ich meine, diese Pfadfinder waren ja dann doch so eine Vorstufe von Militär und dass man da keine Hierarchien braucht, war mir doch etwas suspekt.
Ja, ich glaube, die Pfadfinder würden sich wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ihr seid die Vorstufe von Militär, zumindest deutschen Pfadfinder würden sich, glaube ich, dagegen verwehren. Aber
ja, aber dieser Baden-Powell, dieser Gründer der Pfadfinder, der hat doch tatsächlich die Pfadfinder gegründet, um so eine Grundausbildung erstmal bei den Kids zu
schaffen. Ja, in den USA habe ich das auch so tatsächlich so erlebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle Pfadfinder in den USA so gilt, aber da, die Pfadfinder, die ich da kennengelernt habe, also die waren schon echt, also mit so Survival-Training und so, und der Pfadfinderleiter hatte eine 45er Magnum am Holster dabei und war in Time-Klamotten unterwegs. Also das war schon eine andere Hausnummer, sagen wir mal so. Und die waren auch noch in der Lage, ein Feuer mit einem Feuerstein und einem Eisen irgendwie zu entzünden, während unsere Pfadfinder dafür einen Liter Benzin brauchten.
Ja, ich durfte auch kein Taschenmesser dabei haben bei Pfadfinderlagern. Das Einzige, was da gemacht worden ist, war Fußballspielen und Flaggenalphabet. Ich kann zwar nicht mehr, aber das Flaggenalphabet mussten wir damals lernen.
Okay, und wer sollte sich da gegenseitig was zuflaggen? Also,
ja, so ein Pfadfinder, der so, ich sag mal, 50 Meter oder 100 Meter entfernt irgendwo ist, und dann sendet der andere Pfadfinder Feind im Anmarsch, und dann konnte er es dann weitergeben, keine Ahnung, so ähnlich wie bei den Native Americans damals, die der Rauch.
Ja, ich finde es interessant, weil ja hier, zumindest in Deutschland, sind die Pfadfinder ja eher kirchlichen Organisationen angeschlossen. Also ich wusste jetzt nicht, dass es, also ich kenne das jedenfalls, keine weltlichen Pfadfinder. Aber ich glaube, dass das in Amerika nicht der Fall ist. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie in einer kirchlichen Organisation angeschlossen waren.
Ja, dann lass uns mal lieber bei England bleiben. Also
aber wo du schon England sagst, Marco, ich bin echt bass erstaunt. Ich kann das nur irgendwie deinem Zeitplan und dass du einfach so an der Burg von Dover vorbeigefahren bist, obwohl ich sie dir so heiß ans Herz gelegt habe.
Das hat nichts mit mir zu tun gehabt, sondern mit meinem Mitreisen.
Ah ja.
Also auf der Hinfahrt musste ich schnell zu meiner Tochter, um ihr die Sachen noch bei Tageslicht zu bringen, weil ich auch ungern am ersten Tag durch die Nacht fahren wollte. Und dann hatte ich eigentlich auch in meiner Airbnb-Wohnung vereinbart, dass ich eigentlich schon um 4 oder um 5 oder sowas da sein wollte, was ich auch noch hinten verschoben hatte. Und dann hatte ich eigentlich ausgemacht, meiner großen Tochter, dass wir dann am letzten Tag zusammen nach Dover fahren. Jetzt stellte sich aber raus, dass da wohl ein Bahnstreik war. Das heißt, wenn sie mitgefahren wäre mit dem Auto mit mir nach Dover, wäre sie nicht zurückgekommen. Und deswegen haben wir uns dann einen Kompromiss, haben wir dann gesagt, gut, dann fahren wir halt nach
Sandringham,
Windsor Castle. Also sind wir am letzten Tag sind wir dann nach Windsor Castle gefahren.
Und habt ihr auch die Gruft Ihrer Majestät euch angeschaut?
Die ist im Castle. Ich dachte, die wäre im Abbey Road, in dieser Kirche begraben, wo die ganzen Königsleute da in Nähe von Big Ben.
Nee, glaub nicht. Ich glaube, die ist nach Windsor Castle überführt worden. Moment, ich recherchiere das mal eben. Ich meine, die wäre in der Familiengruft bestattet worden.
Und ich meine Westminster Abbey.
King George VI Memorial Chapel. Gut, jetzt gucken wir mal, wo die ist. At Windsor Castle. Tut mir leid, Marco.
Dass du recht hast? Tut dir leid?
Ja, es lässt mich immer so groß erscheinen, aber...
Naja, da du ja wie Marilyn Monroe gerade mir deinen weißen Bettrahmen präsentierst, ist das okay.
Ja, Marco, das liegt daran, dass ich krank bin.
Aber du bist ja noch lebendig, das ist ja gut.
So halbwegs. Also der Mund ist noch da. Also die Königin liegt im King George, dem 6. Memorial Chapel at Windsor Castle und wurde von Queen Elizabeth, ich muss das hier gerade aus dem Englischen übersetzen, komischerweise ist das hier auf Englisch,
wurde
von
ihr
eingerichtet, um ihren Vater zu beerdigen. So, und dann ist auch ihr Mann ist da beerdigt, ne? Duke of Edinburgh und Princess Margaret wohl auch.
Ja, habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass sie eher da Westminster Abbey...
Hätte ich auch so erwartet, aber scheint wohl doch eher so zu sein, dass man dann heute doch mehr familiär beerdigt sozusagen.
Ja, ich lasse mich ja oft von meinen Kindern so ein bisschen leiten, was so die Dynamik von Aktivitäten angeht. Also auch Windsor Castle war dann auch wieder sehr unter Zeitdruck alles. Also es ging ja relativ spät los, weil alle lang schlafen wollten. Und ich musste ja auch um 3 Uhr wieder los nach Dover fahren, damit ich rechtzeitig einchecken konnte und so weiter. Das heißt, wir standen zwar an, aber dann gab es Karten erst für 14.30 Uhr. Das heißt, ich hätte nur eine halbe Stunde Zeit gehabt, durch das Schloss zu gehen. Hätte jeder von uns, ich glaube, weit über 30 Euro bezahlen müssen. Und das erschien mir unangemessen, sodass ich ja nur ein paar Fotos von außen gemacht habe. Sind wir ein bisschen doch durch die drumherum gegangen. Aber grundsätzlich habe ich viel erreicht, also viel gesehen von in London, was ich sehen wollte. Klar, die Museen waren klasse. Ja, Patrick zeigt mir gerade das Schloss vom Nahen.
Nee, das ist die Chapel, wo die Queen beerdigt ist. Beim Windsor Castle, also auf dem Gelände von Windsor Castle.
Ja, genau, das meine ich doch. Also ich habe ja nur die Außenmauern
gesehen. Nee, du hast von London gesprochen.
Na, jetzt bin ich mir schon weitergeschritten. Ich habe dir erklärt, warum ich nicht drin war. Und jetzt habe ich nur erklärt, dass unseren Zuhörern, dass du mir gerade mit deinem Smartphone ein Bild vom Innenbereich von Windsor Castle gezeigt hast. Und ich sage, ja genau, da war ich nicht drin. Ja, das wollte ich nur klären, damit die Zuhörer auch wissen, dass du noch lange nicht genug hast, mir zu zeigen, was ich alles nicht gesehen habe. Aber ich möchte ja gerne, eigentlich umgekehrt, ich möchte eher beschreiben,
okay, Entschuldige, was ich gesehen Marco, hau raus. Was hast du Positives gesehen?
Erstmal natürlich wieder, ich bin immer noch beeindruckt von den ganzen Museen. Ne? Ich meine, ich war jetzt natürlich im British Museum, ich war im Naturhistorischen Museum und ich war im Tate Modern. Ich war auch einen Tag in Oxford und habe mir da auch ein etwas kleineres Museum angeschaut. Und egal, in welchem Museum ich war, ich bin immer total überrascht, dass das möglich ist. Ja, dass das möglich ist. Klar, ich weiß natürlich auch, dass die Engländer natürlich auf Fundstücke zurückgreifen, die sie irgendwo mal irgendwelchen Kolonien abgeluchst haben und so weiter. Ne? Aber es ist schon die Pracht und die Größe und die Dimension, die das Ganze hat, ist schon beeindruckend. Du fährst nach Kreta, was ich schon mal gemacht habe, oder fliegst nach Kreta, was ich schon mal gemacht habe, und besuchst den Palast von Knossos. So. Dann kommst du ja nicht auf die Idee, dass der Palast von Knossos auf Kreta leergeräumt ist und dann höchstens ein paar Attrappen da stehen, ja, alles andere so ähnlich wie in Zankten neu aufgezogen worden ist, aber die eigentlichen Wertgegenstände, Mosaike und so ein Kram, Krüge und so weiter, gar nicht mehr da sind. So, und dann fährst du nach England, gehst in Oxford in so ein komisches naturhistorisches Museum Und dann siehst du da eine, ich sag mal, zwei Wohnzimmer große Fläche mit Gegenständen aus Knossos, weil dieser Evans ja den ganzen Kram nach England mitgenommen hat und die jetzt dazu Gutachten sind. Also da bin ich baff. Also am meisten beeindruckt bin ich natürlich von den Mumien im Britischen Museum, weil ich es heftig finde, diese Mumien tatsächlich da dann zu sehen. Und natürlich hier beim Naturhistorischen Museum natürlich der Wal, der da an der Decke hängt, in diesem fantastischen Gebäude. Und natürlich die ganzen Skelette von den Dinosauriern, das ist natürlich alles ziemlich heftig. Dass das in Deutschland nicht geht und in England anscheinend normal ist. Und natürlich das Allerschönste ist natürlich, dass da Bildung anscheinend für jeden zugänglich gemacht wird, sodass eigentlich jeder diese Museen betreten kann, ohne eine Spende zu hinterlassen oder Eintritt zu bezahlen.
Dafür nehmen sie dann für Universitäten dann gleich 5-mal so viel.
Ja.
Ach, was sag ich? 10-mal so viel wie hier.
Naja, Oxford kam man tatsächlich auch nirgendwo rein, ne? Also alle Universitäten waren für Besucher gesperrt. Also konntest nur von außen diese wunderschönen Gebäude sie angucken.
Ja, also in Cambridge, gut, das ist aber auch in den 80er, 90ern gewesen, da kam man zumindest in die Innenhöfe rein.
Ja, die Türen standen auf. Ich habe mal so Fotos gemacht, aber es standen immer extra Schilder für Besucher gesperrt. Und es gab auch ein, zwei Orte, wo man in den Innenhof reinkam. Und dann gibt es ja auch diese First Church oder eine Christ Church, wo auch Harry Potter gedreht worden ist, der erste Teil Stein der Weisen. Aber auch da war das ähnliche Problem. Da wollte ich rein mit meiner Tochter, aber dann musste man alles digital machen, habe ich auch gemacht. Und am Ende scheiterte es aber daran, dass die meine Kreditkarte haben wollten und kein Apple Pay oder PayPal oder irgendwas. Und das hat mich dann irgendwann genervt. Dann habe ich es einfach gelassen. Dann wieder, komm, wir sind jetzt auch keine riesen Harry Potter Fans gewesen, meine jüngere Tochter und ich. Und dann haben wir es dann gelassen. Aber die Museen, glaube ich, fanden wir alle beeindruckend. Das war cool. Ja, ja, und was sonst noch so, also die Parks, ne, hier St. James Park ist natürlich auch cool mit den ganzen Tieren. Ne. An einem Tag haben wir dann die Grauhörnchen, meine Tochter, füttern können, weil die einen auf quasi in die Arme springen, die Dinger oder die Tauben und den ganzen Vogelgetier. An einem anderen Tag waren dann so Pelikane mitten auf dem Weg. Da konntest du auch so Fotos mit Pelikanen machen. Ich wollte eigentlich so ein Selfie machen. Meine Tochter sagte, nee, Papa, lass mal lieber. Nachher beißen die dich und schnappen nach dir. Und dann bin ich so 30 Zentimeter weit weggeblieben von diesen Pelikanen. Das war auch cool. Was ich noch nie vorher gemacht hatte, war dann tatsächlich, also Sherlock Holmes Museum habe ich dann auch gemacht. Das war auch schön. London Dungeons kann ich übrigens unheimlich empfehlen. Ich habe das 1992, war ich erstmal in London. Da sind wir auch zu London Dungeons gegangen. Da war das aber noch ein ganz anderes Kaliber. Da war das mehr so ein Wachsfigurenkabinett. Du hast dir verschiedene Stationen angeguckt. Aber mittlerweile ist es ja so, dass du eingebunden bist in so eine Story. Du bist Verräter. Du kommst in den Tower und dann durchläufst du halt verschiedene Stationen und wirst immer wieder getestet und am Ende fährst dann auch mit dem Schiff durch die Kanäle, so towermäßig. Und ich war sogar zweimal Versuchsperson. Also einmal wurde ich gequält mit Instrumenten und da hat man natürlich, oder ich habe dann natürlich immer Angst, dass mein Englisch nicht reicht, um da zu reagieren. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Jedenfalls haben die Leute auch gelacht. Und dann einmal wurden mir dann Organe entnommen auf dem Stuhl. Also weiß auch nicht, warum ich dann zweimal dran kam, während anderer Besuch.
Also das dann psychisch, physisch meine ich? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja,
also, das ist ein Computerprogramm.
Nee, das sind dann Schauspieler, die dich dann quasi behandeln, als wenn du der Verräter der Krone bist.
Okay.
Und dann wirst du an so einen Stuhl geschnallt und dann natürlich, klar, wenn es dann so hart auf hart kommt, werden dann die Vorhänge zugezogen und dann wird so getan, als wenn man mir die Gedärme rauszieht und so weiter.
Ne? Und ja. War es unangenehm?
So. Nee, wie gesagt, meine größte Angst war ja, irgendwas nicht verstehen zu können. Also beispielsweise der Erste hat dann so demonstriert und hier mit diesem Eisen, das halte ich dann ins heiße Feuer und dann werde ich die Informationen aus diesem Herrn entnehmen und werde ihm die Zunge aus dem Mund ziehen mit dieser heißen Zange und dann macht's psch. Ja, dann meint er zu mir so und so, und was machst du, wenn ich mir mal mit der Zange deine Zunge rausziehe? Und dann meinte ich so, psch. Und er, nein, du musst schreien. Und ich so, ah. Also es war ganz lustig. Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Ja, wir waren übrigens auch dann einen Abend waren wir in so einem Comedy-Abend. Das fand ich auch ganz cool. Also die Leute, mit denen ich dann da war, die wollten eher so Musicals. Und da habe ich gesagt, echt Musicals, Leute, echt 60 Euro pro Person für Mamma Mia oder irgend so ein Kram. Und dann kam halt der Freund meiner Tochter auf die Idee, dass es aus in einem Stadtteil von London, Engel, dass es da auch umsonst Comedy gibt. Und dann waren wir auch abends da. Und da habe ich auch erstmal gedacht, oh Gott, hoffentlich verstehst du alles. Aber das Coole war, dass das waren ja alles so wie bei so offenen Open-Mic-Veranstaltungen, das waren ja alles so keine Profis. Das heißt, die haben sich da eher so ausprobiert. Und die meisten kamen gar nicht aus England. Und so konnte man die eigentlich ganz gut verstehen. Ne? Also die haben dann einfache Sätze gesprochen. Meistens war dann der Anfang immer so, ja, also eine so hatte Multiple Sklerose, kam so auf die Bühne gewackelt und meint dann so, ja, wie Sie sehen, habe ich ein Handicap, ich komme aus Italien. Solche Sachen halt. Oder eine, die kam halt aus den Niederlanden und erzählt halt, dass alle immer denken, die wird die ganze Zeit nichts anderes tun als kiffen und so weiter, ne? Und Holzschuhe tragen und so weiter. Also es war ganz nett. Man hat doch eine Menge verstanden, auch wenn ich am Anfang dachte, hoffentlich verstehe ich überhaupt was. Ne? Ja, meine jüngere Tochter wollte dann auch mit mir zum Buckingham Palace. Und da muss man schon sagen, man merkt, dass da nicht mehr die Queen anwesend ist. Also man sieht das zwar nicht. Also es war klar, alle Fenster sind ja so komisch verdunkelt, weil sie Vorhänge vor sind oder die so Verdunklungsscheiben haben. Leute standen auch davor. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die Atmosphäre war jetzt nicht so, als wenn da die Queen drin wäre, sondern eben, ja gut, ist jetzt König Charles, ne? Und wirkte ein bisschen trostloser dadurch. Also auf mich jedenfalls. Meine Tochter war happy. Aber insgesamt wirkt es etwas trostloser.
Ich fand ja, dass der Buckingham Palace im Vergleich zu den ganzen anderen Burgen, die ich gesehen habe, zumindest äußerlich jetzt nicht so spektakulär rüberkam. Ne? Also da ist ja Windsor Castle zum Beispiel, ist ja ein ganz anderes Kaliber. Ne? Und fand ich okay so, aber hat mich jetzt nicht so begeistert. Und umgekehrt fand ich es mal ganz witzig, als ich mal mit so einer Jugendfreizeit in Schweden war damals und die Begleiter dann meinten, ja, also was man in Stockholm sich angucken könnte, ja, dann ja, wie der Königspalast, ja, aber das wäre ja nichts Besonderes oder sowas oder also wäre ja noch nicht mal mit dem Buckingham Palace vergleichbar oder so. Ja, und dann habe ich den gesehen und ich so, wow, hallo, ne, also ich fand, dass der sehr gut mit dem Buckingham Palace mithalten konnte.
Stockholm sowieso eine wunderschöne Stadt, ja, sehe ich auch so.
Also Buckingham Palace, klar, ne? Also man weiß eben, wer da residiert oder nicht, aber ansonsten, und innen ist er, glaube ich, auch deutlich prächtiger als das, was man im Außen sieht. Mhm. Aber der wäre jetzt für mich jetzt nicht, würde jetzt für mich jetzt nicht zu den Top-Adressen unter den englischen Schlössern, also die ich jetzt auch schön finde. Irgendwie laufen.
Ich war noch in der Carnaby Street, muss ich sagen, lohnt sich absolut nicht mehr. Also es gab zwar noch einen Dr. Martens Laden und es gab noch einen Rolling Stones Laden, aber es war wirklich das Einzige, was noch an die Swinging 60s erinnert. Ne? Ansonsten ist das eine ganz normale, stinknormale Einkaufsstraße mit ganz normalen Billigketten, wie überall auf der ganzen Welt. Aber was ich noch schon ganz schön fand, ich habe es diesmal geschafft, zur Abbey Road zu gehen, also das Studio, wo die Beatles ihre späteren Alben aufgenommen haben. Und bin natürlich auch bei dem berühmten Zebrastreifen gegangen.
Hast du dich auch fotografieren lassen?
Ja, natürlich habe ich mich auch fotografieren lassen, ja. Aber ich war ja nur alleine, nicht zu viert. Ne? Also nicht so wie M&Ms, die das auch für Werbung für machen. Ja, und dann, man ins Studio selber kommt man natürlich nicht. Da steht ja extra, nee, kommt hier, Besucher, bleibt mal schön draußen. Aber die haben dann so einen Souvenirladen, wo man dann auch Beatles-Platten kaufen kann und T-Shirts kaufen kann. Auch von der Abbey Road, auch vom Abbey Road Studio. Und irgendwie scheint das ja immer noch gut zu funktionieren mit den Beatles. Da habe ich es vor Tagen noch mitbekommen, dass jetzt die Rubber Soul nochmal neu gemischt worden ist von Mono auf Stereo und auch wieder erhältlich ist als Vinyl. Also die Beatles werden anscheinend noch ein paar Jahre lang gemolken.
Warte, ja, ich bin beeindruckt. Was so, ich meine, wie viele Tage warst du jetzt in London? Oh.
Also ja, also 5 ganze Tage und wenn man die 2 Halbtage noch hinzunimmt, dann 6 Tage. Ne?
Oh. Ja, aber schon eine ganze Menge gemacht.
Ja, ich habe jetzt noch gar nicht alles aufgezählt, aber ich lasse das jetzt auch mal. Aber Resümee ist, hat sich gar nicht so viel verändert. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass London gar nicht mehr oder überhaupt England nicht mehr zur EU gehört. Also es ist fließend. Dadurch, dass man ja, ich habe zwar nachher am Automaten auch Pfunde abgeholt, Aber das meiste kann man tatsächlich mit Karte bezahlen. Das heißt, man merkt auch gar nicht unbedingt, dass es da keine Euros gibt.
Erst dann bei deinem Kontoauszug, wenn du dann die Gebühren dann bekommst.
Habe ich bisher auch noch nicht mich getraut, mir anzugucken. Aber weiß ich habe mir dann gedacht, man lebt nur einmal. Und wenn ich jetzt schon in England bin und meinen Töchtern eine gute Zeit haben will, dann lasse ich es aber 5 gerade sein.
Ja, und wo kann man besser Funde verlieren als in London?
Ein weiser Spruch. Du bist ja ein richtiger Yoda oder Buddha oder so. Ja. Oder ein John Lennon. Ah, die Buchläden, ja. Die Buchläden sind auch so schön in England. Also ich glaube, der eine heißt Waterstone, so eine Kette, und den anderen habe ich vergessen, wie der hieß. Jedenfalls, die sind ja so groß wie so Universitätsbibliotheken, also riesige Flächen, aber alles total liebevoll ausstaffiert. Also du hast bei jedem Buch echt Lust. Also bei einem Buchladen, da gab es so richtige Tolkien-Ecke, und ich bin ja jetzt nicht so ein riesen Tolkien-Fan, aber als die Aufmachung der Bücher gesehen habe, ich gedacht, ja, das möchte ich am liebsten alles haben. So, ne? Also die lieben doch Bücher. Also hat man jedenfalls den Eindruck. Ne? Und in einem Buchladen, da lief auch die ganze Zeit Beatles, sodass ich dann nicht umherkam, als mir dann ein Buch über John Lennon, Who Killed John Lennon, zu kaufen. Und Shakespeare, weil am Vorabend war ich nämlich im Shakespeare Globe und wir haben uns The Tempest angeschaut. Und war eine sehr gute Inszenierung, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt erwartet, weil das The Globe ist ja jetzt sehr historisch aufgemacht, also hat restauriert, also versucht ja dieses Original Shakespeare-Theater nachzumachen. Deswegen habe ich jetzt eher so mit einer nostalgischen Aufführung gerechnet, aber sehr modern inszeniert, hat mir sehr gut gefallen alles. Also ich muss sagen, bis aufs Essen, aber da haben wir hauptsächlich Fastfood konsumiert. Also habe ich ja beim letzten Podcast schon gesagt, ich schätze ja, dass die Engländer schon recht früh auch vegetarische Kost zubereitet haben. Und davon habe ich natürlich auch wieder gelebt. Gab eine sehr gute Falafelbude, gab sehr gute Veggie-Dogs und so weiter. Also ich war zufrieden, ich bin satt geworden und kann nur sagen, danke, danke, danke England, dass es noch ein Land gibt oder eine Stadt wie London gibt, die noch, wie soll ich, Stil und Form wahrt, ja. Auch wenn die ganze Welt zugrunde geht und die Politiker einen an der Waffel haben, scheint es doch noch irgendwie eine Dynamik zu geben, dass dieses Land oder diese Stadt noch eine gewisse Größe signalisiert.
Könnte es ein schöneres Abschlusswort zu deiner Reise nach England geben? Ich glaube nicht. Marco, es war ein Traum. Also es hat mich vor allen Dingen deswegen auch so gefreut, weil ich bin früher ja öfter in England gewesen, mit meiner Familie damals und auch später noch im Studium. Aber danach dann 20 Jahre lang gar nicht mehr. Und deswegen ist es so spannend, nochmal zu hören, wie es jetzt ist. Und ich glaube, ich persönlich würde London wahrscheinlich so nicht mehr wiedererkennen, weil sich da auch baulicher enorm viel getan hat, seitdem ich das letzte Mal in London war. Ich glaube, das letzte Mal war 1997, glaube ich, oder ja, so ungefähr, oder 95, also Mitte der 90er. Und ich glaube, danach hat es auch einen riesen Bauboom gegeben in London.
Dieses Bankenviertel ist, glaube ich, ziemlich explodiert. Also die haben dann
ja und hier
so viele Wolkenkratzer.
Ne? Ja, die Docklands. Das fing, glaube ich, damals erst an mit den Docklands und ja, genau, das Bankenviertel, London Eye und so. London Eye liegt im Bankenviertel, ne?
Nee, London Eye ist schräg gegenüber vom Big Ben, also Westminster.
Und warst du auch in diesem Zuckerhut-Hochhaus? Ja. Ich habe den Namen The Shell oder so? Nee.
Naja, habe ich schon mal gehört, aber war ich nicht.
Okay. Also ja, hast du kaum was gemacht in London.
Ja, ich habe jetzt aber auch viel ausgespart. Und vielleicht können wir einfach nächste Woche mal reden über, wie wir uns so eine Zukunft vorstellen, wenn wir schon von moderner Architektur sprechen. Da hätte ich Lust zu, einfach mal ein bisschen rumzuspinnen. Wie könnte denn die Welt in 20, 30 Jahren aussehen? Was hältst du davon?
Ja, ich bin dabei, Marco.
Dann, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und alle nicht spezifizierten Geschlechter, wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr wollt. Und wenn ihr könnt.
Könnt.
Tschüss.